Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Hans-Jürgen Bartsch sagt euch nichts Neues, wenn es heute bei uns heißt, das digitale Zeitalter hat begonnen. Aber wenn es begonnen hat, was wird am Ende draus? Mit dieser Frage hat sich am 1. September 2014 die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auseinandergesetzt. Wie wird es sein, wenn ihr in vielleicht schon 15 Jahren mit Maschinen wie mit Menschen sprecht und die so reagieren wie andere Menschen? Blödsinn? Vielleicht. Vielleicht dauert es auch nur noch ein paar Jahre länger. So wie beim Buchhandel, Kultureinrichtungen und Hochschulen, die schon viele Jahre früher zu dieser Erkenntnis hätten kommen können, die Professor Günther Stock auf dem Expertentreffen so geäußert hat.
Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass wir mit digitalen Publikationen viele Menschen erreichen, die wir mit dem gedruckten Buch nicht erreichen können.
Günter Stock ist der Präsident der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, der die Veranstaltung in Berlin eröffnet hat. Sie trug den Titel Mediale Welten, Wissen, Information und Kommunikation im digitalen Umbruch. Und aus ihr werden wir heute und morgen einige Ausschnitte senden. Aber zunächst, wie üblich bei uns zu Beginn im Hörsaal, ein Parforce-Ritt durch das Akademieprogramm.
Offline sein und online existieren.
Disconnected.
20 Terabyte Speicherplatz reichen aus, um die Mathematik aller Zeiten zu speichern.
Humboldts Traum allgemeiner Bildung kann wahr werden.
Es sind schwierige Zeiten. Es ist uns wirklich oft nicht mehr zum Lachen.
Ha, ha, ha.
Soziale Medien sind gefährlich. Ja, die bringen unser soziales Leben durcheinander.
Achtung, gefährlich.
Das Internet ist zur Basis der Informationsvermittlung geworden.
Also enttäuschen wir die Maschinen nicht.
Zu alledem, was ihr da gerade unzusammenhängend gehört habt, passt auch die Krise der Zeitschriften und Zeitungen in Deutschland. Oder sollten wir besser sagen, der Abgesang auf Druckerzeugnisse oder der Niedergang der Gutenbergschen Buchdruckepoche. Lauschen wir doch mal einem meiner Kollegen aus der Journalistenzunft, Dr. Joachim Müller-Jung. Er leitet das Ressort Natur und Wissenschaft der renommierten FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und berichtet darüber, wie sich das Blatt zu retten versucht, weil vor allem ihr es nicht mehr lest. Sein Thema Schöne neue Welt oder Tsunami an Informationen, welchen Einfluss haben digitale Informationsmedien auf unsere Gesellschaft? Erst schildert er die augenblickliche Situation und dann folgt der Ausblick in eine Zukunft, in der vielleicht Maschinen statt Menschen Texte schreiben werden.
Ich werde versuchen, das eine oder andere aus meinem Beritt, und das ist eben der Journalismus, der Wissenschaftsjournalismus, Ihnen vorstellen. Das eine oder andere werden Sie vielleicht kennen. Sie werden auch die Instrumente und die Werkzeuge kennen, mit denen ich umgehe, mit denen auch die Kollegen umgehen und die Wissenschaftler, die hier auch bei uns sind. Und Sie werden an sich selber merken, was wir natürlich in den Medien ganz besonders drastisch zu spüren bekommen. Und Sie dürfen mir glauben, auch wenn ich jetzt hier mit einem Lachen auf dem Gesicht hierher komme, es sind schwierige Zeiten, es ist uns wirklich oft nicht mehr zum Lachen, und Sie werden gleich sehen, warum das so ist. Und zwar nicht nur bei der FAZ, will ich vorweg schicken, das ist kein Spezifikum. Der erste Satz ist eigentlich nur wichtig, es ist eine ganz neue Studie, das ist eine Meldung aus unserem Intranet, sowas schlechte Nachrichten verbreitet man gerne intern auch. Also 11 Stunden, 12 Minuten, so viel Zeit haben die Deutschen noch nie in den Medien verbracht, mit den Medien, aber sie tun es nicht mehr mit der Zeitung. Das ist pro Tag, ja. Also es wird intensiv mit Medien gearbeitet. Das sind natürlich alle Medien gemeint. Das ist, wie gesagt, nicht die Zeitung, die am wenigsten, sondern es sind natürlich Smartphones, Laptops, iPads. Ich habe natürlich eins mitgebracht, weil ich mich gar nicht mehr wohlfühle ohne iPad übrigens. Ich habe es ausgeschaltet, aber ich weiß, dass ich wahnsinnig viel tut. Während ich hier rede, passiert hier wahnsinnig viel. Einige hier im Raum sorgen auch dafür, dass ich da was tut. Und das ist gut so. Ich sage Ihnen, warum das auch dann letztendlich Spaß macht. So, ich habe hier zum Einstieg gerne nochmal meinen leider eben verstorbenen Herausgeber zitiert, der, finde ich, immer noch eins der wichtigsten, vielleicht nicht das bestlektorierte, aber bestimmt eins der wichtigsten Bücher der neueren Zeit zu dem Thema geschrieben hat. Und er hat es auch wunderbar im Titel zusammengefasst, was uns betrifft bei den Zeitungen. Wir tun etwas im Informationszeitalter, das eigentlich unser Zeitalter sein müsste, was wir nicht mehr tun wollen, was wir tun müssen, aber der eine oder andere auch tatsächlich dann Spaß daran findet, es doch zu tun. Wenn gleich sehen, diese Widersprüche lösen sich bald auf. Das ist etwas, was Herr Schirmacher ganz bestimmt nicht gern gesehen hat und was wir alle ungern sehen. Das ist ein Bild der FAZ-Net-Seite, also unseres Online-Auftritts. Der Vordergrund ist eine Software, die drüber gelegt worden ist, also Algorithmus quasi, der analysiert, ein Analyseinstrument, Chartbeat, das analysiert, welcher Artikel wie stark gelesen wird. Die Rangliste gewissermaßen, welches Bild am stärksten beachtet wird, wo drauf geklickt wird. Hier geht es um Klicks, wenn Klicks gezählt, welches Bild, welche Überschrift, welcher Text. Man kann sogar so weit gehen mit diesen Analyseinstrumenten, dass man jeden Text einzeln und Zeile um Zeile analysiert. Also wir können genau sehen, welche Informationen ankommen und welche nicht mehr ankommen. So, das ist ein Instrument, das haben Sie nicht zu Hause, auch wenn Sie FAZ nicht lesen, wenn Sie andere lesen auch. Aber wir können das nutzen. Das sind auch im Prinzip öffentliche Daten. Es gibt Instrumente, öffentliche Analyseinstrumente, die auch Zahlen herausgeben. Also es bleibt auch da nichts mehr geheim. Es wird transparent, auch was den Erfolg oder den Misserfolg von Artikeln, von Themen und eben auch von Meinungen angeht. So, also das ist etwas, was uns als Journalisten natürlich enorm unter Druck setzt. Das können Sie sich vorstellen, wenn man in der Rangliste runterfällt, dann heißt das, der Artikel sinkt. Und er sinkt auch tatsächlich auf der Homepage nach unten oder fällt ganz raus, fällt auf die Ressource-Seite. Er ist dann noch verfügbar, aber er ist erstmal eine Zeit lang nicht mehr da. Wie dramatisch sich die Nutzung von Medien und die Beschaffung von Informationen verändert. Sie sehen hier quasi die Nutzungsdauer der Medien. Hier sehen Sie ein paar Dinge. Dass Radio, Fernsehen auch seit den 70er, 80er Jahren immer noch gerne genutzt werden und viel genutzt werden. Es gab kleine Einbrüche, aber sie sind stabil. Bei den Zeitungen, Zeitschriften sieht man, dass sie natürlich auf einem sehr viel niedrigeren Niveau, ich sagte schon, Zeitung gelesen wird eben eher weniger, auf einem instabilen Niveau sich weiterentwickeln. Und wenn man die Kurve genauer anguckt, dann sieht man, dass die auch tatsächlich stetig weiter nach unten geht. Während auf der anderen Seite das Internet natürlich steil nach oben geht. Und es fing in den 80er Jahren an, aber bis das Internet dann tatsächlich massenwirksam wurde, wurde es eben Mitte 90er Jahre fing das dann an. So. Die wichtigsten Informationsquellen für eine Zielgruppe, nämlich die 20- bis 39-Jährigen, die für Medienhäuser ganz wichtig sind und für die Verbreitung von Informationen insgesamt auch sehr, als sehr wichtig erachtet werden, weil sie auch der Maßstab zum Beispiel für die Werbeindustrie sind. Hier sieht man im Prinzip genau das Gleiche. Hier sieht man die Kurve der Zeitungen und es gibt das Print des Gutenberg-Zeitalters quasi nach unten driften, während auch das Internet längst in dieser Altersgruppe als Informationsquelle viel interessanter geworden ist. Das kann man immer so weiterführen. Man kann wunderbare Umfragen machen und alle zeigen im Prinzip in die gleiche Richtung. Um mich zu informieren, brauche ich keine gedruckten Medien. Mir reichen Informationen aus Internet und Fernsehen. Diese Frage ist eine Suggestivfrage, finde ich natürlich nicht gerade hilfreich für uns, aber man muss sie mal gestellt haben, um zu sehen, dass tatsächlich da gibt es eine aufsteigende Kurve, und zwar in allen Altersgruppen, wohlgemerkt. Also das zeigt im Grunde alles schon, wo die Reise hingeht. Die wichtigsten Informationsmedien aufgeschlüsselt nach den Bildungsvoraussetzungen der jeweiligen User. Auch da kann man relativ klar sehen, da gibt es Unterschiede. Internet wird sehr viel stärker von gut gebildeten Menschen genutzt, weil sie natürlich auch viel in Büros genutzt wird, weil sie auch mit den Plattformen, mit den Geräten auch sehr viel routinierter umgehen. Aber man sieht natürlich schon, wenn man die Kinder sich anguckt, die Teenies anguckt, auch da es wird eine Generation aufwachsen, die natürlich das Internet komplett nutzen wird als Informationsmedium durchgängig. Ich habe vor kurzem im Deutschlandradio ein wunderbares Feature gehört, mein digitales Ich, ein Autor, der sich auf der Suche nach seinem digitalen Ich gemacht hat. Und er hat auch recherchiert und er hat die Zahl genannt, die ich jetzt nicht wusste, aber die ich hier mitteile, nämlich dass 75% der Bundesbürger auch ein digitales Ich inzwischen haben, also mindestens mal eine E-Mail-Adresse, etwas, wie sie sich im Internet repräsentieren und wo sie sich bewegen. So, die wichtigsten Medien für die Meinungsbildung, auch da ist klar, verändert sich viel. Wir haben das Fernsehen bei der Gesamtbevölkerung noch relativ hoch. Bei den 14- bis 29-Jährigen, also bei der jüngeren Generation, spielt das Internet eine viel, viel größere Rolle. Auch für die Meinungsbildung. Jetzt nicht für die reine Information, sondern um sich eine Meinung über viele Themen zu bilden. Und in der Wissenschaft, da geht es ja nicht nur um Faktenbeschaffung. So, wir haben hier bei der FAZ früh angefangen, aber wir sind wie alle relativ zögerlich, was die Umsetzung dieser Zahlen, die wir eben gesehen haben, zum Beispiel in die Redaktionsgrößen angeht. Das hängt damit zusammen, dass wir über etwas sprechen, was kostenlos zur Verfügung ist. Also Information ist in dem Maße, wie sie vermehrt produziert wird, auch wertloser geworden. Also wir kriegen eine Masse an Informationen, auch die aus der Wissenschaft, Open Access. Bei uns landen täglich neue Artikel auf dem Tisch, Originalartikel aus der Wissenschaft, für die wir nichts mehr zahlen müssen, für die auch der Bürger vielfach gar nicht mehr bezahlen muss, die er frei zugänglich hat. Wir versuchen ihm das natürlich zugänglich zu machen, jetzt inhaltlich zugänglich zu machen, aber der Fakt ist, die Masse an Artikeln, an Informationen, die in den letzten 10, 15 Jahren von uns transportiert wird, hat sich vervielfacht. Ich kann keine Zahlen nennen, aber sie hat sich vervielfacht. Wir tun das dann in der FAZ natürlich immer noch über die Zeitung. Sie sehen hier das E-Paper. Das findet großen Anklang bei den Lesern, und zwar aller Altersschichten, die die alte Zeitung gewohnt sind, aber das neue Medium schon nutzen. Also zum Beispiel hier die Tablets. Auf dem Tablet ein E-Paper zu lesen, ist offenbar sehr einfach. Ich habe es auch schon probiert, das funktioniert auch. Ich lese auch gerne E-Paper, weil es tatsächlich man verschiedene Modi einschalten kann. Information ist dort leichter konsumierbar, geht auch schnell, unkompliziert. Für die ganz aktuellen Dienste allerdings brauchen wir unseren Internetauftritt FAZ.net, das ist der Online-Auftritt, der wird quasi minütlich aktualisiert. Dort kann man die News, wie sie reinkommen, auch tatsächlich abgebildet sehen. Natürlich immer nach den Kriterien, nach denen wir Nachrichten selektieren, nämlich nach Wichtigkeit, nach Aktualität, der Promi-Faktor. Es gibt viele Dinge, die bei der Auswahl der News eine Rolle spielen. Das hat sich bei den Journalisten Gott sei Dank nicht geändert. Ein Faktor allerdings, und den habe ich am Anfang gesagt, dieses Ranking der Artikel ist natürlich etwas, was früher gar nicht der Fall war. Das hat natürlich auch die Prioritäten der Inhalte, es schlägt sich nieder in der Berichterstattung. So, am Vortag genutzte Newsquellen im Netz, das ist hier die Frage wieder an die junge Generation. Und da sieht man Facebook, Video, hier sind wir wieder bei den digitalen Medien. Dann kommt noch Zeitschrift, aber eben Zeitschrift im Internet, Spiegel Online, Focus Online, Webportale, immer noch, waren am Anfang des Internetzeitalters sehr groß, T-Online ist immer noch sehr bedeutend, Blogs auch. Und Sie sehen, die Printmedien haben es zunehmend schwer, sich da durchzusetzen, auch wenn man quasi einen Tag später fragt, wenn vielleicht abends mal die Zeitung gelesen wird. Das alles sind Dinge, die wir hier in den Analysen erkennen können. Hier ist eine Umfrage bei uns aus unserem eigenen Haus quasi, weil wir natürlich selbst wissen wollen, wie steht es eigentlich ganz speziell bei uns. Im Prinzip das gleiche Bild. Wir haben die 14- bis 29-Jährigen, einen großen Teil, nämlich ein Drittel der Leser auf unserer Online-Seite ausmachen. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sehr viel mehr. Das war für uns einigermaßen überraschend. Die FAZ ist eigentlich eine Zeitung gewesen, immer, ist sie auch als Zeitung heute noch, als Printprodukt. Die fängt an, interessant zu werden, wenn man mal 35, 40 ist, wenn man studiert hat, wenn man seinen Abschluss gemacht hat, dann steigen viele in der FAZ ein. Das war so, das hat auch keiner dran gerüttelt. Bei FAZ.net ist es anders. Dort haben wir die Möglichkeit und die Chance, jedenfalls auch als FAZ unsere Leserschaft zu erweitern. Deswegen ist das eine Chance. Das ist so das typische FAZ-Profil quasi. Akademiker vor allem, selbstständige Studenten, die gerne auf unsere Seiten gehen. Wir versuchen natürlich, und das sind Blogs, etwas mit dieser Informationslawine, die auf uns zukommt, anzufangen. Und zwar kreativ anzufangen, was Neues anzufangen. Etwas, mit dem wir tatsächlich auch Leserkreise erwischen und informieren über Vorgänge, über Inhalte. die wir bis jetzt nicht erreichen konnten. Blogs ist so eine Möglichkeit, auch um Meinungen, um Geschichten zu transportieren, auch eine völlig andere Art von Journalismus zu machen. Heute spricht man überall von Narrativ. Man muss den Begriff gar nicht in den Mund nehmen, aber es wird natürlich anders erzählt in einem Blog als auf den Nachrichtenseiten. Es gibt viele FAZ-Blogs, auch Schriftsteller-Bloggen bei uns, Prominente auch. Was aber zunehmend wichtig ist und was auch für uns, und das wird Ihnen vielleicht jetzt gar nicht so klar werden, was viele von uns als Bedrohung, als echte Konkurrenz ansehen, das sind die sozialen Medien. Wir haben es hier mit Twitter und Facebook beispielhaft, es gibt andere soziale Netzwerke auch noch, aber das sind zwei Netzwerke, die sind etabliert und an denen kann man paradigmatisch erkennen, welchen Nutzen und welche Perspektiven auch diese Medien bieten. Die bieten zum einen natürlich auch Möglichkeiten für uns. Wir haben auch Facebook-Seiten, wir nutzen auch Twitter. Aber sie sind vor allem für die Nutzer, für die Konsumenten von Informationen von einer großen Bedeutung. Wir haben vorhin gesehen, wie stark Facebook inzwischen genutzt wird, gerade von der jüngeren Bevölkerung. Nicht nur, weil man Freunde, weil man sich vernetzt. Das Vernetzen als solches ist ein wichtiges Faktum dabei und Freunde zu finden, mit Freunden sich auszutauschen. Aber es ist zunehmend eben auch ein Nachrichtenmedium. Und Sie hören es vielleicht immer wieder auch in den Ankündigungen von Facebook. Das wird versucht auszubauen, das versucht Facebook auszubauen, das versuchen auch andere. Das heißt, wir haben es hier mit einer Plattform zu tun, die schon sehr populär ist. Es sind inzwischen wahrscheinlich 14 oder 15 Millionen tägliche Nutzer allein in Deutschland. Das ist die populärste Seite. Wir versuchen natürlich, das als Multiplikator zu verwenden, aber das versuchen andere natürlich auch. Und das versuchen nicht nur die professionellen Anbieter, das versuchen Unprofessionelle auch. Und die sind witzigerweise oft erfolgreicher, als wir das sind, weil wir Nachrichten verbreiten, die man auf anderen Kanälen eben auch finden kann, wenn dann die originellen Beiträge quasi von den Seiteneinsteigern kommen. Also wie auch immer, das alles natürlich vor dem Hintergrund, das muss man sich nochmal klar machen, hier wird Information in großen Mengen verbreitet, aber es wird nichts verdient damit. Es gibt kein Geld zu verdienen damit, außer für Facebook. Die vermarkten natürlich ihre enormen, inzwischen geht es ja in die Milliarden, ihre Milliarden-User natürlich für die Werbung. Dieser Bereich ist für uns quasi weggebrochen. Twitter, ich weiß nicht, es kennen wahrscheinlich auch alle, dieser 140-Zeichen-Dienst, Nachrichtendienst, sage ich, weil es ein Nachrichtendienst ist und doch das wurde geschaffen, um zu vernetzen vor allem, digital zu vernetzen. Das ist auch gelungen und zwar zunehmend. Zugriffszahlen zeigen das, aber es ist vor allem eine Nachrichtendrehscheibe, mehr als es ein soziales Netzwerk ist. Ich nutze Twitter viel, hier nutzen es Twitter einige im Raum. Ich weiß, ich habe vorhin ungehörigerweise mal kurz auf mein iPad geguckt und habe mal geguckt, wer twittert. Ich weiß, dass einige Kollegen, aber auch Nicht-Kollegen hier, die Veranstalter auch twittern. Das heißt, hier wird natürlich Information im kleinen Stil verbreitet. Aber wenn man es zusammennimmt, ist das eben eine ganze Menge. Ich will kurz zusammenfassen, was es für die Medien bedeutet. Ich will jetzt gar nicht nochmal auf die Zahlen zurückkommen. Was es für uns bedeutet als Journalisten, als Makler und Agenten der Informationsökonomie, die wir mehr oder weniger schlecht dafür bezahlt werden, was es bedeutet, wir müssen unglaublich flexibel sein. Wir müssen uns verändern und zwar rasant, rapide. Die Medienhäuser als solche, die Strukturen verändern sich, aber eben auch in den Köpfen muss es passieren. Das ist das, was Schirmacher auch immer wieder betont hat, in den Köpfen passiert es. Was wir machen müssen, ganz konkret in den Medien, was passiert, wir werden crossmedial, das heißt, früher habe ich einen Artikel recherchiert, ich habe ihn aufgeschrieben für die Mittwochbeilage, für die Wissenschaftsbeilage und dann war die Woche rum und wenn es gut lief, dann habe ich zwischendurch auch noch was für die Politik und für das Vermischte was geschrieben, weil es etwas Interessantes in der Wissenschaft herausgekommen ist und veröffentlicht wurde und dann hat man das auch darüber geschrieben. Mit einem manchmal auch Zeitdruck, weil Redaktionsschluss gab es damals und gibt es heute noch für die Zeitung. Heute ist es dramatisch anders. Heute gibt es keinen festen Redaktionsschluss. Redaktionsschluss ist quasi Tag und Nacht, 24 Stunden. Sobald etwas öffentlich ist, verfügbar ist, muss es raus. Es muss online raus, wenn es wichtig ist, online first. So, Das heißt für uns, wir müssen mit den digitalen Medien arbeiten. Genauso wie Sie quasi mit dem Smartphone jeden Tag umgehen, damit E-Mails schreiben, das müssen wir auch noch dazu. Müssen wir quasi auch noch Artikel schreiben, unter Umständen auch nebenbei Artikel schreiben übrigens, während wir auf Recherche sind. Weil das Problem der Medienkrise ist nicht dieser Umstieg auf andere Medien, auf digitale Medien. Das Problem ist die Ausdünnung der Redaktion durch die Digitalisierung. Das heißt, wir werden weniger, die Redaktionen werden verkleinert und wir müssen im Prinzip mehr Informationen transportieren. Das, was das bedeutet, das muss ich, glaube ich, hier gar nicht erklären. Jedenfalls für uns bedeutet es crossmedial, wir müssen interaktiv, und das ist etwas interaktiv und partizipativ, arbeiten. Auch das sind ganz neue Möglichkeiten, die wir früher als Redakteure gar nicht hatten in der Zeitung. Auch die Magazine natürlich nicht hatten, die auch im Prinzip das Fernsehen nicht hatte. Heute, Sie sehen es in den Tagesthemen, sehen Sie ihn heute, wo auch immer. Es ist überall das Gleiche. Es wird interaktiv gearbeitet. Es wird auch versucht, Meinungen einzuholen von Lesern über Twitter, über E-Mails und das alles möglichst in Echtzeit. Auch das passiert natürlich bei uns. Die Einbeziehung des Lesers und des Informationskonsumenten quasi in den ganzen Prozess. Und das Ganze noch mobil. Das heißt, wir sind nicht mehr gebunden an ein Medium, an eine Plattform, nicht mehr an das Printprodukt, sondern wir sind mobil. Wir haben hier das iPad, wir haben das iPhone. Ich kann im Prinzip mit dem iPhone auch arbeiten, wie ich mit dem iPad arbeite oder mit dem Laptop arbeite. Ich bin hier dreifach ausgestattet, um ganz sicher zu gehen, dass ich ja nichts verpasse. Heute wird nämlich die Mittwochbeilage produziert. Da muss ich mir mal einen Blick drauf werfen, wie es steht. Der Endpunkt, Roboterjournalismus, ist natürlich das, was Aldous Huxley mit 1984 eigentlich sowas meinte. Ne? Es war ein antihumanistisches Werk. Die Gesellschaft endet im Wohlstand und im Reichtum, wie an Reichtum an Nachrichten, an Informationen, aber letztendlich auf Kosten des Humanismus. Das war natürlich die große Vision oder die schreckliche Dystopie Huxleys. Das ist der Roboterjournalismus für uns, wenn also die Texte nur noch von Maschinen geschrieben werden, was übrigens nicht abwegig ist. Diese Testläufe, die gibt es. Große Medienhäuser arbeiten damit im Nachrichtengeschäft, Sport vor allem. Es gibt nicht jedes Ressort, wird sich dafür eignen, die Wissenschaft vielleicht am allerwenigsten, hoffe ich. Aber es ist eine Option, die keine Vision mehr ist, wohlgemerkt. Bei der Wissenschaft ist es nicht existenziell. Wissenschaft ist zum Glück alimentiert von Steuerzahlern. Das sind wir in den Medienhäusern, im Privaten jedenfalls nicht, in den Öffentlich-Rechtlichen sehr wohl. Womit wir es aber natürlich zu tun haben, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, und ich will das hier ganz bewusst ansprechen, Open Access, Open Data ist schon eingeläutet worden. Das ist ein Prozess, der längst in Gang gekommen ist. Big Data ist in der angewandten Medizin ein Allerweltsthema schon. Big Data, es werden große Datenmengen gesammelt, sind auch sinnvoll für die Forschung, zumindest in der Forschung, aber eigentlich schon fast im medizinischen Routinebetrieb. Also Stichwort Genomentzifferung. Da passiert wahnsinnig viel. Wir berichten ja auch hin und wieder darüber. Das wird sich in 10 Jahren, wird sich das alles für uns ganz anders anfühlen, weil wir über die Information über unseren eigenen Körper in einer Breite und einer Tiefe haben, wie wir es heute uns gar nicht vorstellen können. Der eine will das, der andere will das vielleicht nicht, wehrt sich vielleicht. Da wird es noch viele gesellschaftliche Diskussionen geben. Auch da, und da muss die Wissenschaft wahrscheinlich eben auch Abstriche machen. Was heißt Abstriche machen? Da muss sie aufpassen. Wenn wir davon ausgehen, dass Informationen nicht nur in eine Richtung fließen, sondern in beide Richtungen, also von der Wissenschaft in die Gesellschaft. Da spielen wir mit, aber nicht nur, zunehmend auch die Institution selbst. Wenn wir aber davon ausgehen, dass die Informationen auch von der anderen Seite, nämlich von der Gesellschaft in die Wissenschaft fließen, jetzt nenne ich das Stichwort Bürgerwissenschaft zum Beispiel, aber eben auch natürlich durch Gremien, die von den Ministerien geschaffen werden, von Brüssel zum Beispiel geschaffen werden. In Brüssel, das neue Forschungsrahmenprogramm, hat einen Großteil seines Budgets, nämlich ein Drittel etwa, für solche quasi kommunikativen Informations- und Rechtfertigungsprozesse reserviert. Das heißt also, ein Forscher muss kommunizieren, er muss sich auch rechtfertigen, er muss auch diskutieren, interdisziplinär, er muss sich vernetzen, und zwar vernetzen auch mit der Gesellschaft, heißt das. All das heißt, die Information fließt auch zurück in die Wissenschaft. Und deswegen gibt es solche Bewegungen wie Demokratisierung der Wissenschaft. Und deswegen wird der Druck von der Seite auch größer werden, dass die Wissenschaft sich erklären muss, sich bereitstellen muss, vielleicht auch die Partizipation in dem einen oder anderen Gebiet, das ja sowieso willkommen ist. In meinem Gebiet der Biologie ist das quasi schon seit Jahrzehnten üblich. Ich habe angefangen als Ornithologe, da war ich so klein, da habe ich quasi dem Max-Planck-Institut in Radolfzell schon Informationen zur Verfügung gestellt über Mehlschwalben. Das war natürlich nichts gegen das, was heute an Informationen fließt von Amateurforschern, zum Beispiel in die Systematik, in die Taxonomie. Also da gibt es interessante Projekte, aber Fakt ist, das reine Beschaffen von Informationen führt natürlich letzten Endes auch zu einer Verschiebung, das sage ich jetzt ganz bewusst provokativ, auch möglicherweise der Machtkonstellation, Macht über Informationen und der Verfügbarkeit. Institutionen aus der Wissenschaft, die kommunizieren müssen, können eben und tun es heute zum großen Teil übrigens auch schon gar nicht mehr. Pressestellen zum Beispiel sind schon so organisiert, dass sie viel stärker vernetzt sind, dass da also auch ein partizipativer Prozess in Gang kommt. Und zwar mit unter Umständen auch Laien. Das ist die große Frage. Was wir tun müssen, wir als Journalisten, auch wenn wir es noch nicht alle wollen, ich will es, ich zeige es Ihnen auch gleich warum, es ist so ein Versuch, wissenschaftliche Themen, die bei uns auf dem Tisch landen, die wir für interessant halten, natürlich auch ganz neu umzusetzen. Hier ist es mit einem Film geschehen, ein Videoredakteur, der mitgeht, ein Fotograf, der mitgeht, der Schreiber, der mitgeht und der Schreiber, der sich hier zur Verfügung stellt, quasi noch als Objekt für den Film. Das heißt, das ist Großmedialität in der Breite. Breiter kann man sich fast nicht vorstellen. Man muss noch einen Infografiker dazu holen, der noch die Visualisierung dann übernimmt. Aber selbst das wird dann von den Wissenschaftlern in dem Fall geliefert. Also die Wissenschaft hat natürlich durch diese Digitalisierung auch den Geschmack von Entertainment, von Unterhaltung bekommen. Und den bekommt es über die Medien immer mehr. Also wir sind gezwungen, wir können quasi gar nicht anders, weil wir wissen, wie die Menschen auf solche Einspielungen reagieren, nämlich sie klicken, klicken, klicken. Und die Reichweite, nämlich die Klickzahlen, ist gewissermaßen wie im Fernsehen die Quote der Maßstab. Das ist leider eben so. Was wir aber tun müssen, meiner Meinung nach, und jetzt komme ich zurück zu meinem Herausgeber, zu Herrn Schirmacher, der ganz Wichtiges geleistet hat für uns im Journalismus sowieso, im Feuilleton, aber für uns im Wissenschaftsjournalismus auch viel geleistet hat. Vielleicht viel mehr als Wissenschaftler je anerkannt haben, aber wahrscheinlich anerkennen müssen. Er hat es nämlich verstanden, zwischen den Kulturen und die Akademien, hier sind ja auch ein wunderbares Forum für solche Debatten, niveauvolle Diskussionen zu führen, anspruchsvolle Diskussionen, auch um Themen zu führen, die geführt werden müssen. Also nehmen wir die bioethischen Fragen, die Biomedizin natürlich, oder nehmen wir die Nanotechnik, oder wir können jedes Thema nehmen, die Informationsökonomie als solches. All das hat er damals angefangen mit dem Humangenom, ganz provokativ gesetzt. Er hat es fortgesetzt im Feuilleton. Und ich sage, aus meiner Warte war das eins der wichtigsten Kapitel für den Wissenschaftsjournalismus überhaupt zu lernen, dass es eben in diesem Ghetto, früher haben wir Ghetto gesagt, in diesem Ghetto der Wissenschaftsinteressierten, auch der wissenschaftsinteressierten Laien, wie kommt man an das große Publikum und auch an einflussreiche Menschen nicht heran. Es sind heute auch komplexe Themen in der Wissenschaft, die anders kommuniziert werden müssen, über die diskutiert wird auf unterschiedlichem Niveau. Wir in der FAZ wollen die anspruchsvolle Debatte, andere wollen es eher plakativ. Auf jeden Fall muss es Möglichkeiten geben und ich favorisiere die, weil es meiner Meinung nach auch die demokratischeren sind, dass man sie tatsächlich, die Medien nutzt, um solche Debatten zu führen. Und damit danke ganz herzlich und danke.
Soweit Joachim Müller-Jung von der FAZ. Jetzt machen wir weiter mit dem ehemaligen Leiter des Institutes für Informatik der Berliner Humboldt-Universität. Professor Wolfgang Koy erinnert immer wieder an das Humboldtsche Bildungskonzept und erläutert, dass gerade dessen Vorstellungen durch die Digitalisierung letztlich wahr werden können. Er zeigt aber auch auf, welche Branchen die neue Entwicklung erstmal verschlafen haben.
Brauchen wir den Zugang zur Information? Das ist natürlich schon eine moralische Frage, die ich aus der Sicht eines braven Technikers beantworten will. Wissenschaftler brauchen Informationen. Punkt. Sie brauchen manchmal alle Informationen, die sie kriegen können. Und das ist der entscheidende Punkt, warum wir uns so sehr dafür einsetzen, dass Information frei zugänglich sein soll. Frei heißt nicht unbedingt kostenlos, muss ich vielleicht mal gleich dazu sagen. Es ist im Gegenteil auch gar nicht kostenlos, wenn wir das so machen. Der freie Zugang zu wissenschaftlichen Informationen ist elementarer Teil unseres Bildungssystems. Wie man schon im Artikel 5 des Grundgesetzes sehen kann. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Das heißt natürlich auch, dass die Möglichkeit von Forschung und Wissenschaft frei gegeben sein muss, sonst hat dieser Artikel keinen Sinn. Für den universitären Bereich können wir uns dabei auf Humboldts Konzept staatlich geschützter und geförderter Wissenschaft beziehen. Sie wissen, dass nicht alle Wissenschaft unter der Ägide des Staates stattfindet. Wir haben auch Wissenschaft, die im industriellen Bereich oder im militärischen Bereich stattfindet, aber die Universitäten fühlen sich in dieser Humboldtschen Tradition. Wilhelm von Humboldt hat in seiner Denkschrift zur Gründung der Humboldt-Universität, damals der Berliner Universität, 1809 die Eigenständigkeit des Wissenschaftssektors betont, und zwar eine wirtschaftliche und politische Eigenständigkeit in Preußen. Wissenschaftliche Forschung und Ausbildung wurde zur Sache des Staates erklärt, mit der Folge, dass Wissenschaftler staatlich alimentiert werden und der Zugang zu wissenschaftlicher Bildung im Prinzip für alle Bürger offen ist. Damals Bürger, heute Bürger und Bürgerinnen. Im Gegenzug werden die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung aus den staatlichen Universitäten und Akademien frei verfügbar, zum Teil einer wissenschaftlichen Infrastruktur. Wir haben also einen Austauschprozess. Wir werden bezahlt dafür, dass wir Wissenschaft machen, und wir geben die Ergebnisse für die Gesellschaft frei. Ich glaube, das muss man sich vor Augen halten, bevor man zu sehr über die Details dieser Infrastruktur redet. Humboldts Konzept betonte derart einen wirtschaftlich besonderen, durchaus selbstständigen wissenschaftlichen Sektor als Infrastrukturaufgabe. Es ist also Wissenschaft mit gutem Recht in unserer Tradition nicht einfach dem Markt untergeordnet. Das muss man ab und zu wiederholen heutzutage. Das ist nicht mehr so ganz selbstverständlich. Dies sagt natürlich noch nichts Grundsätzliches über die Finanzierung dieser Infrastruktur aus. Humboldts Vorstellung, dass die Berliner Universität aus den schlesischen Latifundien des Königs zu finanzieren sei und dass diese ihr dazu überschrieben würden, ist leider in der Gründungsurkunde der Universität nicht aufgetaucht wieder. Und seitdem haben wir einen durchgängigen Finanzierungsdruck. Da war eine große Chance, die der Staat leider nicht wahrgenommen hat. Trotzdem bleibt es klar, dass die Basisfinanzierung der Freiheit von Wissenschaft und Forschung keine Marktangelegenheit ist. In den zwei Jahrhunderten seit dieser Humboldtschen Denkschrift haben sich komplexe Strukturen der informationellen Infrastruktur herausgebildet. Insbesondere sind neben den Universitätsdruckereien spezialisierte wissenschaftliche Verlage mit einem Bündel von Dienstleistungen wie Herausgabe von Buchreihen, Zeitschriften, Organisation des wissenschaftlichen Lektorats, Druck, Werbung und Vertrieb im Buchhandel entstanden. Dies ist eng entlang der Form des gedruckten Werks geschehen. Und das macht uns heute die Schwierigkeiten, dass eine bestimmte Produktionsweise zurückschlägt auf das, was wir eigentlich damit machen wollen. Mit der Digitalisierung der Dokumentenerstellung, ihrer Speicherung, Archivierung und des Angebots und Vertriebs über das Internet tritt den gedruckten Werken nun eine digital vernetzte Form des Informationsangebots zur Seite. Dieser Prozess, der seit 25 Jahren beobachtbar ist, wird jetzt, und da bin ich versucht zu sagen, eine Generation später, nicht, muss man sich klar machen, und damit sehr spät, auch in den Verlagen und bei den Buchhändlern zur Kenntnis genommen. Die bisherige Strategie, diese Entwicklungen zu verdrängen oder doch wenigstens zu marginalisieren, diese E-Books werden nie zum Tragen kommen und so etwas, kommt in den Naturwissenschaften und in den technischen Wissenschaften längst zu spät. Aber auch in den Geisteswissenschaften und all den Bereichen, die man nicht so einfach in diese Großgruppen einordnen kann, unterliegt der Umgang mit Dokumenten einem sichtbaren, radikalen Umbruch. Die schnelle Informationsversorgung verläuft entlang neuer Dimensionen. Sie ist schnell, viel schneller als der Weg über Lektorat, Druck und Zeitschriften und Buchvertrieb. Sie ist breiter,
denn sie unterliegt nicht mehr den lokal und strukturell ausgeformten Verknappungsbedingungen papierner Produktion. Eine Zeitschrift hat nur eine bestimmte Anzahl Seiten, Bücher können nicht in beliebiger Menge hergestellt werden und so weiter. Und sie gehorcht sichtbar anderen wirtschaftlichen Randbedingungen als die Buch- und Zeitschriftenproduktion. Das Internet ist zur Basis der Informationsvermittlung geworden. Die Zugriffshürde ist niedrig, Netzzugang und ein geeignetes Endgerät, lange Zeit der PC, jetzt Tablet und Telefon. Und dies wird mehr und mehr eine globale Infrastruktur. Das scheint mir ein sehr wichtiger Punkt zu sein. Wir gehen endlich aus den nationalen ökonomischen Randbedingungen der Wissenschaft raus in eine globale Struktur. Die Verbreitung wissenschaftlicher Informationen und nicht nur dieser wird damit von engen örtlichen, wirtschaftlichen, politischen und zeitlichen Randbedingungen befreit. Humboldts Traum allgemeiner Bildung kann wahr werden. Natürlich ist diese Vorstellung eines globalen, allen zugänglichen Zugriffs auf Information nur mit Hilfe einer umfassenden globalen Infrastruktur realisierbar. Für die tradierten, papiergebundenen Wege der Informationsversorgung verlangt dies freilich ein umfassendes Umdenken. Information, die in der gedruckten Form als Ware vertrieben wird, kann nun mittels vernetzten Zugriffs, nämlich als Dienst angeboten werden. Ich glaube, das muss man sich sehr deutlich machen. Wir gehen von dem Einzelprodukt der zusammengepackten Information zu einem Thema, zu einer Dienstleistung über, wo wir eine Fülle solcher Informationen nahezu gleichzeitig verarbeiten können und vielleicht auch gelegentlich damit überfordert sind. Damit sind die bisherigen Produktions- und Finanzierungsmodelle radikal in Frage gestellt. Dieser Umbruch ist jetzt spürbar. Jetzt ist er bei den Buchhändlern angekommen. Das tut mir persönlich gelegentlich leid, aber es hätte auch 25 Jahre vorher schon überlegt werden können, muss man auch mal sagen. Wissenschaftliche Information muss derart in einem größeren Kontext gesehen werden, zusammen mit Zeitungen, Büchern, Musikkonserven, Spielen und elektronischen Broadcast-Medien. Es gibt gute Gründe, Gutenbergs Erfindungen zur massenhaften Reproduktion von Dokumenten als wesentlichen Ausgangspunkt des Industriezeitalters oder bei Hegel heißt es der Neuzeit zu interpretieren. Also nicht die Dampfmaschine hat das Industriezeitalter angestoßen, sondern schon viel früher die massenhafte Produktion, die massenhafte Kopie einer Vorlage. Und das Buch ist ein super Beispiel dafür. Stoffe ist ein anderes. In Venedig sind Schiffe auf diese Art gebaut worden im Arsenal. Schon viel, viel früher als die moderne Industrialisierung. Mit dem Internet können wir einen sicherlich noch diffusen und keineswegs zu Ende gedachten und gebrachten Ausgang der Industriegesellschaft markieren. Die geht zu Ende. Diese war essentiell durch Produkte in Warenform geprägt, wie etwa Bücher. Die nun angebrochene Dienstleistungsgesellschaft zeigt ihre Konturen durch Prozesse des Zugriffs, der Teilhabe ohne individuellen Besitz. Bibliotheken haben das schon immer angeboten, aber erst jetzt wird das allumfassend realisierbar auf dem Schreibtisch, in der Wohnung. Wissenschaftliche Informationsversorgung wird sich diesen großen Umwälzungen nicht verschließen können. Und wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben allen Grund, uns über diese globale Öffnung zu freuen und diese Umwälzung produktiv zu begleiten.
Nach Wolfgang Koi folgt Martin Grötschel, der zum selben Thema spricht. Digitale Wissensspeicher brauchen wir freien Zugang zu Information. Grötschel ist Präsident des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik in Berlin und Professor für angewandte Mathematik. Er erklärt uns gleich, und solche gelungenen Vorträge aus der Mathematik haben wir selten in unserem Programm, wie Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse durch die Netzgemeinde draußen, also euch, optimieren können.
Also wenn wir hier über die Frage digitale Wissensspeicher brauchen wir freien Zugang zur Information sprechen,
dann meine ich eben wissenschaftliche Information, die von Wissenschaftlern geschaffen wird, die staatlich alimentiert werden. Ich will niemandem, der in der Industrie arbeitet, einem Schriftsteller oder Journalisten vorschreiben, ob er die Information, die er bereitstellt, frei verfügbar macht oder nicht. Die Personen müssen ihren Lebensunterhalt damit verdienen und das sind dann andere Fragestellungen, die zu lösen sind, ökonomischer Art. Koi und ich sind staatlich alimentiert und wir haben die Aufgabe, Wissenschaft zu betreiben. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes als Informationserhöhung oder Informationsverbesserung, um das Leben der Menschen in irgendeiner Weise besser zu machen, das Verständnis der Welt. Und ich bin eben da der Meinung, dass wir moralisch verpflichtet sind, unser Wissen allen Menschen zur Verfügung zu stellen. So, das ist früher eben durch Bücher und Zeitschriften geschehen und wir haben jetzt neue Medien und deswegen bin ich der Meinung, dass wir das durch die neuen Medien heute so machen können, dass eigentlich jeder Zugang zu dieser Information hat und das ist das, was wir anständig organisieren müssen. Das ist nicht so einfach und das hat sich herausgestellt als viel schwieriger als gedacht. Da gibt es technische Hürden, die überwindbar sind, viel komplexer sind die rechtlichen Hürden, die damit verbunden sind. Die es also nicht möglich machen, gewisse Texte aus den vergangenen Jahren frei ins Internet zu stellen, weil dort Copyrights drauf liegen, obwohl wir auch Urheberrechtsbestimmungen haben. Alles sehr kompliziert. Aber wir sollten nicht aufgeben und wir sollten dieses Ziel verfolgen. Und ich bin jetzt als Fachwissenschaftler, bin ich Mathematiker. Und in der Mathematik sind wir eigentlich alle einer Meinung, dass das alles so sein muss. Und wir üben seit 20 Jahren daran, die digitale Bibliothek der Mathematik für die gesamte Welt aufzustellen. Ich kann mich erinnern, 1994 bei einem Kongress gesagt, das müssen wir erreichen. Ich habe damals eine Abschätzung gemacht, 20 Terabyte Speicherplatz reichen aus, um die Mathematik aller Zeiten zu speichern. Damals haben alle gesagt, 20 Terabyte. Ich habe gerade einen Laptop gekauft, da ist ein Terabyte Speicherplatz drauf. Also auf 20 Laptops kann man das alles speichern inzwischen. Das Problem ist, alles eben so bereitzustellen, dass es vernünftig abrufbar und absuchbar ist. So, da gibt es wiederum Hindernisse, weil Leute in der Vergangenheit Dinge eingescannt haben, aber sich nicht darum gekümmert haben, dass sie OCR haben drüber laufen lassen, um dann den Text zu suchen. Aber dann will man ja auch Formeln bearbeiten und jetzt kann ich darüber berichten, dass ich vor ein paar Tagen aus Korea zurückgekommen bin. Da war der Weltkongress der Mathematik, der alle 4 Jahre stattfindet. Und da gab es ein Panel, World Digital Mathematics Library, und es gab dann mindestens eine große Institution der Welt, die sich darum bemühen wird, dort hilfreich zu sein, um zum Beispiel mathematische Formeln zu lesen, zu verstehen und zu vergleichen und nachrechenbar zu machen, was ja für viele von uns durchaus von Hilfe sein kann. Wenn Sie also lesen, a² plus b² gleich c², dann fällt Ihnen da wahrscheinlich was auf. Sie haben schon mal was von Pythagoras gehört. Aber ein anderer schreibt x² plus y² gleich z². Diese beiden Formeln sind mathematisch das Gleiche, aber textlich nicht, weil da a und b und x und y vorkommen. Man muss also sozusagen Struktur erkennen. Und wenn dann ein Gleichheitszeichen ist, muss man ein System haben, das links mit rechts vergleichen kann. Und jetzt kann auf einmal Mathematik auch erlebbar werden und man muss dann versuchen, diese Informationen wieder allen zur Verfügung zu stellen. Ich will hier einige dieser Beispiele nennen, die uns dazu helfen, dass Information, wenn sie frei verfügbar ist, unser Kenntnis und unser Wissen erhöhen und dass dies auch alles bereits passiert. Ein anderes Ereignis, das gerade vor ganz kurzer Zeit stattgefunden hat, viele von Ihnen haben vielleicht schon mal von der Goldbachschen Vermutung gehört über Primzahlzwillinge. Die sagt aus, dass es unendlich viele Zwillinge von Primzahlen gibt, wie 3 und 5 ist eine Primzahl, 11 und 13 sind Primzahlen. Und da haben die Leute zusammengezählt, es gibt eben eine ganze Menge von solchen Zwillingen. Und die Vermutung war, es gibt unendlich viele davon. Es ist über das schon jetzt 400 Jahre ungefähr her, seit die Vermutung gemacht wurde, oder 300 Jahre, hat niemand es geschafft, sowas zu beweisen, noch nicht mal zu beweisen, dass es eine Länge gibt, also einen Abstand, wo unendlich viele Primzahlen dazwischen sind. Also es könnte sein, statt 2, Primzahlzwillinge ist der Abstand 2, könnte es ja 200.000 sein. Und dann könnte man versuchen zu beweisen, dass es eine Intervalllänge 200.000 gibt, sodass es unendlich viele Intervalle der Länge 200.000 gibt, sodass da immer 2 Primzahlen drin sind. Hat niemand geschafft. Vor kurzem hat ein Chinese bewiesen, 70 Millionen, damit kann er es hinkriegen. Mit einer Intervalllänge von 70 Millionen gibt es immer unendlich viele Intervalle, in denen 2 Primzahlen drin sind. Und jetzt kommt auf einmal das Internet ins Spiel. Da gibt es einen Blog, der heißt Polymath. Dann haben die Leute gesagt, dieses müssen wir verbessern. Wir gucken uns mal den Beweis von diesem Kollegen Chang an. Und dann haben in ganz kurzer Zeit ganz viele Leute aus aller Welt immer kleine Ideen beigetragen und die ganze Zahl runtergedrückt auf 5.414. Okay, das wird wahrscheinlich auf 30 oder so runtergehen, aber plötzlich sieht man, was so eine Veröffentlichung im Internet, die Verfügbarmachung eines ursprünglichen Dokuments mit einem Beweis und viele Ideen von anderen Leuten zu so etwas führen kann. Und das ist etwas, was eben früher alles nicht möglich war. Da schreibt einer rein, hier mit der und der Ungleichung können wir das und das machen, sagt er, aber ich weiß was Besseres, wir können das machen, das geht dann ruckzuck und die Welt wird dadurch besser und vernünftiger, wir verstehen mehr. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das jetzt das wichtigste Ergebnis unserer Welt ist, aber wenn wir an massive Daten denken, in Medizin, da ist schon mehrfach drüber geredet worden, dass wir aus diesen Daten etwas herausholen, dann ist es wichtig, dass wir medizinische Daten verfügbar machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus Kinderonkologie. Wir haben leukämiekranke Kinder. Jetzt versucht man, die zu behandeln und Projekte zu entwickeln. Wie macht man das richtig? Es sind in Deutschland nur etwa 2000 Erkrankungen pro Jahr. Es ist ja erfreulich, dass es so wenig sind, aber man braucht eine gewisse Anzahl von Fällen, um herauszukriegen, welche Art der Behandlung schlägt an, wie macht man die Projekte, Protokolle darüber. Und jetzt arbeiten auf einmal, gesteuert durch eine Kollegin hier in Berlin, die in der Charité arbeitet, in Deutschland und in Kürze europaweit, alle Kinderonkologen zusammen, indem sie die Daten zusammentragen und massive Datenmengen untersuchen, um herauszufinden, was sind bestmögliche Behandlungen. Das sind Dinge, die plötzlich eben von Relevanz werden und die alle nur deswegen geben, weil wir heute mit Internet arbeiten, Vernetzungen haben, große Datenmengen untersuchen. Und für uns ist es eben nicht so wichtig, dass geklickt wird, wie wir vorhin gehört haben, Relevanz ist klicken. Es ist in der Mathematik oder in der Wissenschaft nicht so. Manche wichtigen Ergebnisse sind erst nach Jahren von Bedeutung. Und ich kann hier auch ein Beispiel wiederum nennen aus der Mathematik. Die wichtigsten Preise in der Mathematik sind die Fields-Medaillen. Vor 4 Jahren bei der letzten Verleihung gab es einen interessanten Fall. Da sind 2 Kollegen ausgezeichnet worden und deren Arbeiten sind natürlich sofort analysiert worden. Einer von denen hat 10.000 Zitate aufzuweisen. Da kann man also in irgendwelchen Netzen nachgucken. Da sieht man, 10.000 Mal sind seine Arbeiten zitiert worden. Ein anderer nur 600 Mal. So, da denkt man, das liest ja kein Mensch. Trotzdem haben wir natürlich eine Kommission in der International Mathematical Union, die sich die Arbeiten sorgfältig anguckt, beobachtet, anschaut, ist das wichtig und bedeutend. Ja, und das ist so kompliziert und schwierig, dass das so viele Leute gar nicht lesen. Aber die haben erkannt, dass das wichtig ist. Und deswegen bedeutet es, es muss bewertet werden, und das gilt auch für Artikel in der Mathematik und in vielen anderen Fächern, dass eben bewertet wird und qualitätsgesicherte Arbeiten ins Netz kommen und wir nicht immer davon reden müssen, da ist eine irre Flut von Sachen, was soll ich denn nun lesen? Ich bin also nebenbei noch Generalsekretär des Weltmathematikerverbandes. Ich bekomme jede Woche einen Artikel von jemandem, der hat einen neuen Beweis für den Satz von Fermat oder der kann Kreise quadrieren und so ein Kram. Das schmeiße ich alles sofort weg, aber die Leute veröffentlichen das natürlich auch im Internet, dann komme ich wieder in Zuschrift, warum kümmern wir uns nicht um diese verkannten Genies? Ja, es kostet mich auch 2 Tage, den Menschen nachzuweisen, dass das Unsinn ist und diese Zeit habe ich nicht. Und deswegen gibt es bei uns Qualitätssicherungsmechanismen. Und deswegen will ich eben auch sagen, neben den Massendaten, neben der Kommunikation gibt es das, was wir schon seit Jahren oder Jahrzehnten, Jahrhunderten machen, Qualitätssicherung. Das gehört auch dazu, dass eben Daten, Veröffentlichungen und Ähnliches qualitätsgesichert ins Internet kommen. Und das sind ganz wichtige Aspekte, die bei all diesen Diskussionen berücksichtigt werden müssen. Und es ist nicht die Klickrate, die für Journalisten und Zeitungen wichtig ist, die damit Geld verdienen. In der Wissenschaft ist es etwas anderes. Ich will ein anderes Beispiel nennen, damit ich nicht immer nur über mein eigenes Fach berichte. Schauen Sie sich Computerlinguistik an, Wörterbücher, digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, das Grimm-Wörterbuch, der Duden. Die ganz einfache Frage, wie viele Wörter hat die deutsche Sprache? Der Duden hat 200.000, das Grimmsche Wörterbuch hat 300.000. Und wenn Sie hier unsere Kollegen fragen, 5 Millionen. Okay, jetzt die Frage, was ist ein Wort? Darüber will ich jetzt gar nicht reden. Aber das wird alles kompliziert, aber jedenfalls ist 200.000 einfach viel zu klein. Faktor 10, da sind wir schon nah dran, was das richtig ist. Und warum ist das so? Weil die Leute, die früher eben Linguistik betrieben haben, haben nur Belletristik gelesen. Und Belletristik hat ja einen lächerlich geringen Wortschatz. Ja, lesen Sie mal ein Chemiebuch oder ein Mathematikbuch oder die Gebrauchsanleitung für Ihren Fernseher oder die Beschreibung des Motors. Ja? Das sind aber alles deutsche Wörter, die wir verstehen und würden Tausende oder Hunderttausende von Menschen das als vernünftiges Deutsch ansehen. Und deswegen ist das Teil unserer Sprache. Diese Dinge können jetzt auf einmal verarbeitet werden, indem wir von der FAZ, der Süddeutschen Zeitung und so weiter die gesamten Artikel aufladen. Übrigens haben Zeitungen einen wesentlich größeren Wortschatz als Belletristik. Warum? Weil dort viel mehr Autoren zusammenkommen und wir einen individuell großen Wortschatz haben. Die trägt man zusammen und versucht nun, die Sprache zu analysieren. Und dann kommt die Frage, was ist denn nun wirklich ein Wort? Was ist ein Begriff? Darüber muss man dann arbeiten. Und wenn Sie einen Wortschatz, ein Volumen haben im Korpus mit 1 Milliarde Wörtern, dann kann das keiner mehr händisch bearbeiten. Also werden jetzt Algorithmen eingesetzt und dann wird eben mathematisch, statistisch untersucht. Aber das Know-how der Linguisten ist erforderlich. Aber Sie kommen an die 1 Milliarde Wörter nicht, wenn Ihnen die FAZ oder die Süddeutsche nicht den Zugang zu Ihren Datenspeichern gibt, damit die verarbeitet werden können. Also brauchen wir jetzt auch Zugang zu derartiger Information. Und das ist einfach eine Entwicklung, die sich in allen Fachgebieten zeigen lässt. Und ich wollte einfach ein paar Beispiele geben aus unterschiedlichen Fachbereichen, wo die Verfügbarmachung von Informationen, und zwar auf freie Weise, und wenn Sie an jedes Datenschnipsel immer ein Copyright anhängen und Sie dann anschließend gucken müssen, wie viele 100 Copyrights müssen Sie jetzt überprüfen, damit Sie überhaupt damit arbeiten können, werden Sie wahnsinnig. Meine Frau hat ein Buch geschrieben und hat ungefähr 200 Fotos da drin. Wir haben 100 verschiedenen Leuten, musste darüber korrespondieren, ob sie das Foto jetzt verwenden kann oder nicht, oder 10 Euro oder 100 Euro zahlen oder irgend so ein Zeug. Es macht irgendwie keinen Sinn mehr, überall spezielle Copyrights anzuhängen. Deswegen bin ich der Meinung, dass es eine große Masse an Informationen geben sollte, die frei ist. Ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel Zeitungen nach einer gewissen Zeit Dinge frei verfügbar machen sollten. Ich bin auch der Meinung, dass Bücher, bei denen ich nicht der Meinung bin, dass sie sofort veröffentlicht und frei verfügbar machen werden müssen, nach einer gewissen Zeit frei verfügbar sein sollen, damit die Allgemeinheit Zugriff darauf hat. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Schritt ist zur Verbesserung der Information, zur Verbesserung der Wissenschaft und auch zur Ausbildung. Und noch ein Thema möchte ich aufgreifen, das auch bei dem Weltkongress von großer Bedeutung wird: MOOCs, M-O-O-C, Massive Open Online Courses. Nicht? Das ist also im Moment neben Big Data, also Big Data ist ein Big Hype und dann MOOCs, eine Ausbildung, ein Big Hype. Ja, das bedeutet, man versucht jetzt Kurse übers Internet zu geben, Videos aufzuzeichnen und Ähnliches. Da gibt es dasselbe Problem, wenn die Leute jetzt ein Video machen und zeigen ein Bild aus meiner Veröffentlichung und ich habe einen Copyright da rein, verklage ich die sofort. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ich bin doch eigentlich froh darüber, dass jemand meinen Artikel liest und vielleicht auch auf eine Grafik von mir zugreift. Und das gilt für alle von uns, denn das ist ja das, was wir eigentlich erreichen wollen, dass die Wissenschaft, die wir betreiben, den Menschen insgesamt hilft, zur Bildung beiträgt. Und wir haben kein wirtschaftliches Interesse, wir wollen nur ordentlich zitiert werden. Und das ist eigentlich alles, was wir erreichen wollen.
Mit dem Mathematikprofessor Martin Grötschel neigt sich unsere Sendestrecke dem Ende zu, aber wir setzen sie morgen schon fort.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.